Ich habe ja heute kein Headset dran. Ich möchte euch wieder mit hineinnehmen in die Stiftshütte und wir beginnen wie die Male davor mit einem kleinen Film. Ihr seht den Eingang hier, bunte Farben, mitten in der Wüste, die haben geleuchtet. Wenn man reinkommt in den Vorhof, der Brandopferaltar, wenn man weitergeht, das Reinigungsgefäß mit dem bronzenen Spiegel, dann kommt wieder ein Vorhang vor der Stiftshütte direkt in den vier Farben. Die waren bestimmt ganz anders gewebt als diese jetzt. Ist ja nur ein Nachbau. Der Schaubrottisch, der ist heute dran. Der siebenarmige Leuchter, die Menora, das kostbarste Stück, die Priester, der Räucheropferaltar und dann kommt nochmal der Vorhang und es geht zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, die Bundeslade mit dem Cherubim obendrauf. In der ganzen Geschichte um die Stiftshütte geht es um die Begegnung mit Gott. Gott hatte zu ihnen gesagt, damit ich in eurer Mitte wohne. Und er hatte ihnen noch was Besonderes gegeben. Er hatte ihnen diese Wolke, die sie schon begleitet hatte, die ganze Zeit auf dem Auszug aus Ägypten, diese Wolke war dann sozusagen immer auch auf der Stiftshütte. Und ich weiß, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch von Andrew White, den Priester, anglikanischen Priester von Bagdad gelesen. Der war also im Irakkrieg dort in der anglikanischen Kirche der Priester und es war wirklich furchtbar für sie, weil die wurden von islamischen Einheiten da oft angegriffen. Es wurden wirklich viele Christen getötet, die waren echt in Gefahr, die waren immer mit Hochsicherheits-Security dort. Und er sagt, es war eine Zeit, in der wir so eine Liebe und Frieden in der Kirche gespürt haben wie sonst selten. Und Gott hatte ihnen was ganz Besonderes geschenkt. Ab und zu stand über der Kirche eine kleine Wolke. Und in dem Buch war also auch ein Foto von dieser kleinen Wolke, von der Gegenwart Gottes. Er ist schon lange nicht mehr in Bagdad. Er hat zwischenzeitlich in Jerusalem gearbeitet und ist, glaube ich, jetzt wieder zurück in England. Die Gegenwart Gottes, was ganz Besonderes. Da hinzukommen ist gar nicht so einfach und oft können wir das auch gar nicht. Unser Alltag ist so voll. Und in so einem vollen Alltag, wenn so nacheinander die Gedanken tickern, das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch, dann schaffen wir es irgendwie gar nicht, so wirklich auf Gott zu hören. Und so ein Alltag bei mir, der dreht sich, ich sag mal, dann habe ich immer noch so eine Unterrichtsstunde, die noch nicht gut vorbereitet ist, da müsste ich noch was machen. Dann im Geschäft muss das und das gemacht werden, im Haushalt das und das, dann muss ich noch jemanden anrufen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Also so wirklich zur Ruhe zu kommen, ist gar nicht so einfach. Schnell ein Gebet zu sprechen ist einfach, aber wirklich zur Ruhe zu kommen vor Gott ist nicht so einfach. Und die Stiftshütte soll auch ein bisschen uns den Weg zeigen zum Allerheiligsten sozusagen, zu dieser Gegenwart Gottes. Und ich gehe mit euch nochmal einen Kurzflug durch. Hier sehen wir die Stiftshütte im Grundriss. Wir sehen den Eingang. Da strahlt die Morgensonne rauf. Die Sonne ist also im Osten, geht sie auf und dann kommt der Eingang. Und der Eingang, dieses bunt gewebte Tuch von den vier Farben lädt uns ein. Wenn du also zu Gott kommst, wisse, wie er ist. Er ist schön, das Weiße, das Reine. Er ist herrlich. Er ist der König der Könige im Purpur. Er ist der, der aber auch als König sein Blut gegeben hat, das Dunkelrote, das Scharlachrote. Und Er ist der himmlische, voller Gnade, die blaue Farbe, als Begrüßung. Hier sind die Farben, die waren gewebt, ihr wisst. Der Vorhang. Danach der Brandopferaltar. Er hat für dich die Lösung für alles, was dich fertig macht und was bei dir schuld ist, wo du nicht richtig gehandelt hast, wo du dich nicht um Gott gekümmert hast. Er hat die Lösung, er ist für dich gestorben und bei ihm kannst du Schuld und Last und Schmerz alles loswerden. Das ist der Ort. Manchmal bleiben wir hier schon hängen. Da geht es nur um uns, um unsere, wie wir sind und wir können gar nicht weitergehen. Dann kommt das Reinigungsbecken. Da hatte diesen bronzenen Spiegel drin, in dem sich der Priester immer gesehen hat, wenn er sich Hände und Füße waschen sollte. Und wenn wir uns sehen vor Gott, dann ist eine der wichtigsten Fragen, was treibt mich? Was sind meine Motive? Warum mache ich das? Ist das jetzt wieder egoistisch? Ist das jetzt wieder nur ich und mein Hof und mein Garten und mein Haus? Mein Auto, mein Beruf, meine Kultur? Ja. Was treibt mich? Oder sind es wirklich Gottes Sachen, Gottes Motive? Und das ist wirklich, das brauchen wir immer wieder, weil da hängen wir alle. Der Leuchter, aus purem Gold gehauen, als Zeichen, Jesus ist das Licht der Welt, aber jeden Abend neu angezündet, neue Öl drin und Öl als Zeichen für den Heiligen Geist. Wir brauchen was Frisches, frisches Öl. Jeden Morgen die Rußpartikel rausgeputzt. Jeden Morgen, dass das Gold strahlen kann. Ich übersetze es jetzt mal, du kannst nicht von alten geistlichen Erfahrungen leben. Du hast vielleicht mal eine tolle Erfahrung gemacht, aber das reicht nicht. Du brauchst frisches Öl. Sonst wird es irgendwann mal so ein bisschen rußig. Schöne Erfahrung, sieht ein bisschen rußig aus. Der Räucheropferaltar, an dem die Harze verbrannt wurden, unter anderem Weihrauch und was schön geduftet haben muss, hat übrigens auch Insekten ferngehalten. Na, wenn da so viele Tiere geopfert wurden, war das vielleicht auch ganz günstig, wenn da Insekten ferngehalten wurden. Und wir haben gelesen in der Bibel, das Räucherwerk, die Gebete der Heiligen, Gott anzubeten. Hier geht es ja auch schon kurz bevor wir reinkommen, in die Gegenwart Gottes an die Bundeslade, Gott anzubeten, aber auch alle anderen Gebete. Und heute der Schaubrottisch. Auf dem Schaubrottisch steht Brot und Wein. Na, woran erinnert euch das? Könnte ja sein an das Abendmahl. Ein ganz altes Symbol, das Jesus wieder aufnimmt. Von Anfang an dabei, Brot und Wein. Und ich lese aus 2. Mose 25. Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz. 2 Ellen soll seine Länge sein, 1 Elle seine Breite und 1,5 Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold und einem goldenen Kranz ringsherum machen und eine Leiste ringsherum, 1 Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsherum. Und du sollst 4 goldene Ringe machen an die 4 Ecken an seinen 4 Füßen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man Stangen hineintun und den Tisch tragen könne. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Du sollst auch aus feinem Gold seine Schüsseln und Löffel machen, seine Kannen und Schalen, in denen man das Trankopfer darbringe. Und du sollst auf dem Tisch Schaubrote legen, die vor meinem Angesicht sind, alle Zeit. Alle Zeit sind die Brote da. Luther nennt sie Schaubrote. Und im Englischen werden sie dann auch übersetzt als Showbread. Aus dem Hebräischen übersetzt würden sie heißen Brot des Angesichts, Brot der Präsenz Gottes. Er ist hier, das Brot seiner Präsenz. Und das Zeichen war, er ist der Versorger, er macht satt. Und am Sabbat kamen die Priester und haben die Brote gewechselt und haben sie selbst gegessen. 12 Brote, für jeden Stamm einen. Und für uns die Frage, was macht dich satt? Wo suchst du deine Zufriedenheit? Hat Gott da eine Rolle, dich satt zu machen? Oder sind es doch wieder die vielen anderen Dinge? In Hagai 1 steht, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und in Amos 8, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn. Also das innerliche Sattwerden, wirklich auch bei Gott. Brot und Wein liegen dort immer als Erinnerung. Es waren 12 Brote, 12 Stämme. Das heißt für mich, für jeden Stamm, für jeden Einzelnen war Platz. Und das heißt für mich ist auch Platz. Also für mich ist auch Brot. Und Jesus sagt im Johannes, ich bin das Brot des Lebens. Und er hat eine tolle Geschichte, die eigentlich nur so wie Versorgung aussieht. Aber genau um das geht es ja bei diesem Tisch hier. Ich versorge euch. Und das war die Speisung der 5000. 5000 Leute kriegen Brot. Die Jünger sammeln auf, was übrig bleibt. Und ihr wisst es, 12 Körbe. Wieder 12. Wieder die Erinnerung an die 12 Stämme und vielleicht auch an die 12 Schaubrote. Er ist der Versorger. Und der zweite Punkt, dieser Tisch steht im Norden, an der Nordseite. Und wer sich ein bisschen auskennt, besonders bei den Propheten, vom Norden her kommen die Feinde. Und da steht der Brottisch, der Schaubrottisch. Im Angesicht deiner Feinde versorge ich dich. So heißt es auch richtig im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, meiner Feinde. Die Feinde bei uns sind vielleicht nicht mehr Armeen, nicht die Assyrer und auch nicht die Babylonier. Deine Feinde kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sind es Krankheiten, vielleicht ist es Ärger bei der Arbeit, vielleicht ist es Beziehungsärger. Ich weiß es nicht, was dein Feind ist. Und der ist auch nicht weg, aber Gott verspricht zu versorgen. Er ist unser Versorger im Angesicht der Feinde.
Ja, und das hat alles stattgefunden im Heiligsten. Und wenn man einen Schritt weiter geht durch diesen Vorhang, dann kommt man ins Allerheiligste. Ihr wisst, dass die Stiftshütte ein Vorläufer war von dem Tempel in Jerusalem. Und da war was genauso aufgebaut. Und einmal im Jahr dürfte der Hohepriester in das Allerheiligste reingehen. Und hat für sich und für das Volk dort geopfert und Gott angebetet und ist ihm begegnet. Und da drin steht eine Truhe mit Deckel, die sogenannte Bundeslade. Und auf dem Deckel sind zwei Engelsfiguren abgebildet, sogenannte Cherubim. Cherub ist die Einzahl und Cherubim die Mehrzahl. Engel mit Gold überzogenes Holz. Und die stellen dar die Herrlichkeit Gottes, seine Allmacht und die andere Dimension, die es noch gibt, in der wir aber noch nicht sind. Und in der Bundeslade waren drei Dinge drin. Es war drin der Stab Aarons, ein Krug mit Manna und die Gesetzestafel. Drei Dinge, um sich an etwas zu erinnern. Stab Aarons erinnert uns an den Auszug von Ägypten. Ganz am Anfang wurde dieser Stab zur Schlange vor den ägyptischen Pharao. Und die Zauberer, die konnten das Gleiche machen, aber diese Schlange war viel stärker und hat die anderen Schlangen aufgefressen. Und dieser Stab wurde über den Nil geschwungen und der wurde zu Blut. Mit diesem Stab schlug Aaron auf den Staub und es wurden die Plagen draus, die Mücken. Und wahrscheinlich war es auch der Stab, der über das Rote Meer gehalten wurde und das Wasser teilte sich. Und etwas später, als das Volk aus Ägypten ausgezogen war, in der Wüste gab es mal einen Aufstand des Volkes gegen Mose und gegen Aaron. Und dann hat Mose gesagt, so, jetzt macht für jeden Stamm einen Stab. Und dann legt ihr den Stab über Nacht in das Allerheiligste. Und wessen Stab am nächsten Morgen grünt, der hat die Berufung und dem müsst ihr folgen. Und genau so ist es geschehen. Sie haben auch den Stab Aarons mit reingelegt. Und tatsächlich am nächsten Morgen war an diesem Stab Blüten, Laub und Mandeln. Also ein Wunder ist geschehen über Nacht, ein unglaubliches Wunder. Und das hat die Berufung bestätigt von Aaron und Mose, das Volk zu führen. Daraufhin wurden sie wieder gehorsam. Also dieser Stab, der da drin liegt, ist ein Zeichen der Berufung und der Bevollmächtigung. Und das heißt für uns, du bist erwählt, du bist berufen, Jesus zu folgen, du bist bevollmächtigt und du darfst ins Heiligtum, du darfst Gott begegnen. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist unser Stand. Dort möchte Gott uns haben. Und es ist ein anderer Stand, als wenn ich dauernd von mir denke, oh, ich bin ein kleiner, armer Sünder, ich bin nichts wert, ich kann nichts, Gott braucht mich eh nicht in seinem Reich. Nein, das ist falsch. Gott hat dich und mich berufen, in seinem Reich zu dienen, in seinem Reich vorwärts zu gehen. Und er hat uns bevollmächtigt, das zu tun. Dann gab es da noch einen Krug mit Manna. Ihr wisst noch, das Manna in der Wüste. Jeden Tag kam dieses Manna runter und die Juden konnten das aufsammeln und essen. Das Interessante daran war, das hat sich nur ungefähr 12 Stunden war das haltbar. Wenn man das über Nacht aufbewahrte und wollte es am nächsten Tag essen, also mancher schlauer Jude hat vielleicht mehr gesammelt und wollte den nächsten Tag sich nicht bemühen, dann war das stinkend, das war schlecht, das konnte man nicht mehr essen. Und sie mussten es jeden Tag, mussten sie das Neues sammeln, aber an einem Tag mussten sie mehr sammeln, das war der Tag vor dem Sabbat. Und da hielt sich auch dieses Manna so lange, dass man es am nächsten Tag noch essen konnte. Also wieder ein riesen Versorgungswunder von Gott. Und das Ganze dauerte 40 Jahre. Also Gott ist der Versorger. Und interessant ist auch, dass Jesus sich mit dem Manna vergleicht. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Verlass dich drauf, Gott ist dein Versorger. Er kümmert sich um dich. Er lässt dich nicht allein. Gerade auch in unsicheren Zeiten, in Zeiten, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Er ist da. Er ist unser Versorger. Und zum Schluss die Gesetzestafeln. Ihr kennt noch die Geschichte. Als Mose vom Berg zurückkommt, hat die Gebote von Gott empfangen auf steinernen Tafeln. Gott hat sie selber da reingemeißelt. Findet er das Volk der Israeliten? Was machen sie? Sie haben sich ein goldenes Kalb gebaut und haben es angebetet. In voller Wut hat Mose die Tafeln zerschmettert. Und die waren kaputt. Ja, und er hat das Volk zurechtgewiesen. Und dann hat er neue Tafeln machen müssen. Gott hat ihm gesagt, schreib es nochmal auf. Und Mose selber musste dann die Tafeln anfertigen, aus Stein hauen und die Gebote reinschlagen, die 10 Gebote, der Dekalog. Warum diese 10 Gebote? Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Und Gott wollte auch haben, dass das Leben der Israelis, der Juden gelingt. Deswegen hat er ihnen gesagt, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Und diese Gesetze sind keine Einschränkung, sondern die sind Freiheit. Wer sich daran hält, der wird Glück und Frieden finden, der wird ein gutes Leben führen. Das ist Gottes Botschaft an uns. Sei ihm gehorsam. Und stellen wir uns vor, wenn alle Menschen auf der Welt nach diesen 10 Geboten leben würden, wie würde unsere Welt aussehen? Gehen wir nochmal zurück zu dieser Bundeslade, 2. Mose 25, Vers 22. Und dort, also an der Bundeslade, werde ich dir begegnen, also dem Mose, von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir zu reden, was ich dir für die Söhne Israel aufgetragen habe. Die Bundeslade, ein Symbol der Gegenwart Gottes. Gott redete mit Mose und wenn der in der Stiftshütte war, ging über dieser Stiftshütte auch diese Rauchsäule nieder und alles Volk, das außenrum um diese Stiftshütte gelagert war, die dort gezeltet haben, die haben das gesehen und die wussten, jetzt ist Gottes Gegenwart bei Mose in dieser Stiftshütte. Und es war was ganz Gewaltiges. Und unsere Berufung ist, auch in die Gegenwart Gottes zu treten. Es gibt heute keine Stiftshütte mehr, es gibt keinen besonderen Ort mehr, wo wir hingehen müssten. Aber wir sollen Gott begegnen und er möchte seine Herrlichkeit in unserem Leben zeigen. Und es ist nicht möglich zwischen Tür und Angel. Mal schnell mit Gott. Man muss zur Ruhe kommen und man muss sich auf ihn besinnen. Und das ist ganz wichtig. Man muss sein Leben in seinem Licht führen und man muss Ehrfurcht vor ihm haben. Heute ist ja so in unserer Gesellschaft Yoga und so viele Entspannungsübungen sind ja heute eigentlich total trendy. Und die Sehnsucht ist da, was zu haben, zur Ruhe zu kommen, aus dem ganzen Alltagstrott, aus dem ganzen Stress rauszukommen, sich zu entspannen. Ich frage mich manchmal, warum gehen die Leute nicht einfach mal in die Kirche und setzen sich auf so eine Kirchenbank und kommen mal zur Ruhe? Warum muss man diese ganzen anderen Sachen machen? Aber unser Teil und unsere Berufung ist es, Gott zu begegnen, seinen Frieden zu empfangen, seine Ruhe zu spüren und seine Freude in uns zu bekommen. Und wenn Mose auf dem Berg Sinai war, hat die Gesetzestafeln bekommen und ist Gott begegnet. Als er zurückgekommen ist, strahlte sein Angesicht. Das hat so geleuchtet, also so wie eine tausende Glühbirne wahrscheinlich. Der musste seinen Kopf abdecken, weil man konnte ihn nicht anschauen, so hell war das, so strahlend war es. Und wenn wir in Gottes Gegenwart sind und ihn suchen, dann werden auch wir das ausstrahlen, dass wir bei ihm waren. Und das wird unser Leben bestimmen. Ja, wir sollen Ruhe finden in der Hektik dieser Zeit, damit Gott zu uns reden kann. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und ich bitte jetzt mal die Band nach vorne. Wir möchten jetzt anhand der Stiftshütte euch durch ein Gebet führen, Und es wird ein bisschen eine längere Gebetszeit sein. Anhand dieser Gegenstände wollen wir beten. Die Band spielt dabei so leise im Hintergrund. Ihr könnt sitzen bleiben oder ihr könnt euch hinstellen und erwarten, dass Gott zu uns redet. Weil er ist da und er möchte uns begegnen. Er hat es gesagt, dass er mit uns Gemeinschaft haben will.
Herr, wir danken dir, dass du uns immer einlädst. Du bist der große, der mächtige Gott, der schöne, der herrliche. Du bist der, der alles für uns getan hat. Hast dich sogar für uns hingegeben. Danke, Jesus. Danke für dein Blut am Kreuz. Danke, Herr, dass du uns so einlädst mit deinen Farben, wie du bist.
Herr, und wir dürfen den heiligen Raum betreten. Und das Erste, was vor uns steht, ist der Altar. Und an diesem Altar dürfen wir unsere Schuld und Sünde abladen. Wir dürfen dir alles geben, was uns beschwert. Wir dürfen dir alles hinlegen, was wir jemals Schlimmes gemacht haben, wofür wir uns schämen. Und wir dürfen das jetzt nochmal in Gedanken vor dich hinlegen. Das Schlimmste, was uns passiert ist. Das, was uns runterziehen will. Das, was uns total kaputt macht. Und wir wissen, du vergibst uns. Egal, was es war. Egal, was wir getan haben. Bei dir ist Vergebung. Und wir dürfen unsere Lasten bei dir ablegen und uns sicher sein, dass du sie uns abnimmst. Jesus, du bist da, du kennst alle Verletzungen in uns. Und wenn wir jetzt auf diesen Altar all diese Sachen drauflegen, dann dürfen wir die loslassen. Das alte Leben ist vorbei, Neues ist gekommen. Und so wie der Priester die Asche der verbrannten Kuh in der Wüste entsorgt hat und der Wind hat die Asche weggeblasen und sie ist verschwunden, so ist auch unsere Schuld vergeben und wir dürfen frei sein. Die Last ist weg.
Herr, wir sehen das Waschbecken, sehen den bronzenen Spiegel. Und wir legen dir so unsere Motive hin. Und wir legen dir hin, Herr, dass nicht alles zu dir passt und dass du uns zeigst, wo wir was ändern sollen. Dass wir schauen nach deinen Zielen mehr als nach unseren privaten Zielen. Herr, dass du es uns zeigst, einfach im Spiegel deines Wortes.
Jesus, und wenn wir den Leuchter ansehen, diesen goldenen, wertvollen Leuchter, dann sehen wir dich. Du bist das Licht der Welt. Du bist unser Licht, du bist unser Herr, du bist wunderbar und du liebst uns, so wie wir sind. Und in dem Leuchter, da war das Öl drin, das Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns führen will durch dieses Leben, der uns begabt, uns mit Weisheit füllt, der uns hilft in unserer Schwachheit, der immer da ist, egal wo wir sind. O Herr, du siehst, wie oft wir kein Öl mehr haben, wo wir müde geworden sind, wo wir uns nicht mehr um dich gekümmert haben, wo dein Heiliger Geist nicht mehr durchgekommen ist, zu uns zu sprechen. Und wir bitten heute, Herr, füll uns neu mit deinem Heiligen Geist. Gib uns eine neue Berufung. Gib uns zu sehen, was dein Weg mit uns ist. Lass uns neu auf dich schauen. Wir wollen uns neu ausrichten auf dich. Und wir wollen uns neu zur Verfügung stellen. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm und füll uns. Wir sind deine Diener.
Und wir schauen auf den Schaubrottisch und wissen, Herr, du bist unser Versorger. Und wir schauen jetzt auch schon auf den Tisch vom Abendmahl und wissen, Herr, du hast alles getan. Du bist unser Versorger und du sättigst uns. Und der Tisch steht im Angesicht des Feindes, Herr, danke, dass du auch in den schweren Zeiten dabei bist. Danke, dass du auch da versorgst. Dass du stärkst, dass du satt machst, innerlich, tief, Herr, uns satt machst. Wir danken dir, dass du selbst das Brot des Lebens bist und dass wir dich kennen dürfen, Jesus.
Wie auf dem Räucheraltar der Weihrauch verbrannt wurde und die Kräuter verbrannt wurden, so dürfen auch wir unseren Lobpreis bringen und dir Danke sagen, dich anbeten, weil du so viel Gutes für uns getan hast. Und so wie dieser Rauch aufgestiegen ist, Herr, so steigen auch unsere Gebete und unser Lobpreis auf zu dir im Himmel und du hörst jedes Wort. Und es ist dir wohlgefällig, du freust dich darüber. Wir wollen dir danken, Herr. Lass uns ein Wohlgeruch sein vor dir. Lass uns zur Ruhe kommen. Lass die Stimmen in uns schweigen. Lass uns auf dich sehen. Wegsehen von uns selber. Es ist so egal, was Menschen von uns denken. Was du über uns denkst, das soll uns wichtig sein. Und du hast Gedanken des Friedens und der Freude über uns. Und du liebst uns. Halleluja, Jesus. Und du bist auch jetzt hier, hier in diesem Raum durch deinen Geist. Halleluja, Herr. Und du kannst jeden Einzelnen berühren. Du kannst durch die Reihen gehen und deine Hand auf uns legen, Herr. Und uns deinen Segen geben. Herr, wir dürfen dieses Allerheiligste betreten. Wir dürfen bei dir sein, in deiner Gegenwart. Wir müssen nichts machen, wir müssen nichts bringen. Wir dürfen einfach ruhen vor dir. Wir dürfen offen sein für dich, für dein Reden. Du sollst der Mittelpunkt sein. Deine Schönheit ansehen, deinen Frieden empfangen. In deiner Ruhe leben, Freude an dir haben. Deine Gegenwart ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Du bist heilig und wunderbar, Herr. Wir loben dich und wir preisen deinen Namen. Und wir wollen euch jetzt einladen, in der Anbetung zu bleiben. Wir hören jetzt noch ein Lied von der Band. Und anschließend wird das Abendmahl ausgeteilt und bleibt einfach in dieser Anbetung, denn Gott ist da.